Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Wir eröffnen die heutige Ausgabe von den Nachbarn mit der Rubrik Archivbesuche, in der wir interessante deutschsprachige Aufnahmen aus dem Radioarchiv bringen. Diesmal spielen wir ein Stück aus dem Bericht aus dem Jahre 1962 aus der Kirche St. Jakob in Leutschau, die mit einem wunderschönen Holzaltar geschmückt ist.
Dnešní vydání Sousedů otevřeme rubrikou Archivní návraty, ve které si pouštíme zajímavé německojazyčné nahrávky z rozhlasového archivu. Tentokrát to bude kousek reportáže z roku 1962 z kostela svatého Jakuba v Levoče, který zdobí nádherný dřevěný oltář. Především o něm si v roce 1962 povídala redaktorka Helena Weissová s restaurátory oltáře.
Und nun, liebe Freunde, wollen wir uns der Führung von Viktor und František Gotterba anvertrauen und betreten eine der schönsten Kirchen Europas.
Ja, das ist die Hauptkirche der alten Stadt Levoča, des Vorortes des alten Sipserlandes. Wir sehen vor uns diese große dreischiffige Halle, das Mittelschiff etwas überhöht und im Helldunkel vor uns, da glänzen die goldenen Altäre. Hier an der Nordseite sehen Sie die alten Wandgemälde der Tugenden und Laster aus dem 14. Jahrhundert. Und dort vor uns erhebt sich bis zum Gewölbe, bis zum Scheitel des Gewölbes, der große gotische Hochaltar.
Gibt es überhaupt noch einen anderen so großen gotischen Altar?
In diesem Erhaltungszustand ist es der einzige und der größte Hochaltar der gotischen Welt überhaupt.
Bitte könnten Sie unseren Hörern ein wenig schildern, was hier vorgeht.
Ja, wir stehen vor dem großen Altar Meister Pauls. Vorhin gingen wir doch an der Südseite der Kirche vorüber, an diesem Steinepitaph, das da in Worten Nachricht gab von der Enkelin eines Meisters Paul, der den großen Hochaltar errichtete.
So dass Meister Paul ein Mensch von Fleisch und Blut war?
Ja, ja. Meister Paul lebte in Levoča zu Beginn des 16. Jahrhunderts, war dort Bürger, hatte dort ein Haus, arbeitete dort für die ganze Gegend bis zu Ende der 30er Jahre des 16. Jahrhunderts.
Und nun bitte zum Altar selbst. Machen wir einen Versuch, ihn unseren Hörern ein wenig zu schildern.
Ja, das ist sehr schwer, den Altar als solchen einfach zu beschreiben. Man muss ihn einfach erleben. Es ist ein großes, einheitliches Werk der Schnitzkunst, der Malerei, der Plastik, der Bildnerei, der Vergoldung, alles zusammen in einem einheitlichen Ton geschaffen. Unten sehen wir die Predella über dem Steinaltar, über der Mensa, mit dem letzten Abendmahl. Darüber erhebt sich der Altarschrein mit den großen einheitlichen Plastiken, bis zu 2,40 Meter groß, der Madonna von St. Jakob, von Johannes dem Evangelisten. Zu beiden Seiten sind diese Flügel, die reich mit Reliefen geschmückt sind. Und darüber erhebt sich bis zum Gewölbescheitel dieses reiche Schnitzwerk von Fialen, von Wimpergen, das in einem reichen Schmuck von Zierwerk und Gold strahlt.
Sousedé.
Zähne und die trägt er im Gesicht und Mekita hat ein Messer, doch das Messer Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt.
A nyní je na řadě reportáž Beate Dietze z naší partnerské stanice MDR. Asi už jste slyšeli, v saském Bad Schandau nakonec přece jen otevřeli chátrající most přes řeku Labe.
Der Mut zu dem einzigartigen Stresstest der Elbbrücke in der vergangenen Woche ist belohnt worden, freut sich Brückenbauexperte Steffen Marx, Professor an der TU Dresden. Der Test habe das bestmögliche Ergebnis gebracht. Es gab keinerlei Schäden oder Auffälligkeiten.
Also es muss sich keiner irgendwie Sorgen machen, dass wir da mit irgendeinem unsicheren Zustand unterwegs sind. Überhaupt gar nicht. Die Brücke ist experimentell untersucht worden für das Lastniveau, was wir jetzt freigeben, einschließlich der erforderlichen Sicherheiten. Wir haben also viel mehr Last auf der Brücke gehabt, als die Brücke wahrscheinlich in der Vergangenheit überhaupt jemals abbekommen hat.
Und trotzdem bleiben die Experten vorsichtig. Ein Vorgehen, das Infrastrukturministerin Regina Kraushaar unterstützt.
Lieber nicht übers Maß hinausschießen und dann sagen, um Gottes Willen, jetzt hat die Brücke doch geknackt. Was ich nicht mehr haben will, ist, dass wir diese Brücke sperren müssen.
In den kommenden Wochen werten die Ingenieure die Terabytes an Daten, die beim Test erhoben worden sind, weiter aus, erklärt Stefan Berger, Abteilungsleiter im Infrastrukturministerium.
Ich möchte es gerne auch nochmal nachgerechnet haben. Und so bewegen wir uns jetzt Stück für Stück in den Lastniveaus nach oben und gucken, wie viel können wir tun. Und das Ziel ist ganz klar, dass der ÖPNV diese Brücke dann noch wieder nutzen kann.
Vielleicht ist die Brücke sogar zukunftsfähig, sagt Marx. Heißt, dass sie saniert werden könnte. Denn anders als ihre Brückenschwester, die teileingestürzte Carola-Brücke in Dresden, ist sie in deutlich besserem Zustand. Und dennoch werden die Planungen für die Behelfsbrücke und den Ersatzneubau ohne Pause vorangetrieben, denn der Bau einer neuen Brücke wird trotz der guten Nachrichten nicht überflüssig. Die Elbquerung wird weiter rund um die Uhr mit einem langfristig angelegten Monitoring technisch überwacht. Das, zusammen mit dem einzigartigen Belastungstest, sorgt national und international für Interesse und Anfragen. Noch einmal Stefan Berger vom Ministerium.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da ein Reallabor in Bad Schandau haben, aber im Prinzip ist es das, wobei man eben dann noch dort dazu sagen kann, kein Reallabor auf Kosten zum Beispiel der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Also das ist dort der Sicherheitsgedanke, steht dort an erster Stelle.
Deutschland und sachsenweit gibt es tausende Brücken gleicher Bauart. Nicht alle sind so marode wie die Carola-Brücke. Aufgabe der Experten ist es jetzt, die kritischen Objekte herauszufischen.
So said it. Die Person des heutigen Jubiläums der Woche ist der Industrielle und Philanthrop Theodor Grohmann. Grohmann wurde am 27. April 1844 in Zwickau in die Familie des Textilindustriellen Karl Grohmann geboren, der Mann, der das Geheimnis des Rotfärbens von Garn nach Böhmen brachte. Nach seinem Tod wurde das Geschäft unter seinen 4 Söhnen aufgeteilt. Theodor und sein Bruder Martin betrieben eine Färberei in Wisterschan bei Teplitz. Bald darauf kauften sie ein Schlossgebäude in Binzen an der Bolzen und eröffneten dort eine neue Färberei, die von der größten Dampfmaschine Böhmens angetrieben wurde. Sie bauten eine weitere Textilfabrik in Znaim. Um die Energiekosten zu senken, stiegen die beiden Brüder zusätzlich ins Bergbaugeschäft ein. Sie eröffneten Bergwerke in den Regionen Brüx und Kommertau, die zu den größten der Gegend wurden. Theodor Grohmann ließ sich in Teplitz nieder, wo er sich am gesellschaftlichen und politischen Leben beteiligte. Er wurde Abgeordneter, unterstützte finanziell zahlreiche wohltätige und kulturelle Aktivitäten und wurde außerdem Vorsitzender der Teplitz-Zweigstelle des Alpenvereins. Alpinismus war Theodors großes Hobby. Er besuchte die Stubauer Alpen und bestieg dort zahlreiche Gipfel. Unter seiner Präsidentschaft errichtete der Alpenverein hier 3 Schutzhütten, die Teplitzer Hütte, die Müllerhütte und die kleinere Grohmannhütte. Er beteiligte sich finanziell auch an deren Bau. Alle 3 Gebäude stehen noch heute in den Stubauer Alpen. Für seine unternehmerischen und wohltätigen Aktivitäten wurde Theodor Grohmann 1909 zum Ritter geschlagen. Den Adelsnamen von Hohe Widim wählte er nach dem Schloss im Dorf Widim in der Region Kokoršín.
Osobností dnešního výročí týdne je průmyslník a mecenáš Theodor Grohmann. Narodil se 27. dubna 1844 ve Cvikově v rodině textilního průmyslníka Karla Grohmana. Muže, který do Čech přinesl tajemství barvení příze na červeno. Po jeho smrti si podnik rozdělili jeho 4 synové. Theodor s bratrem Martinem vedli barvírnu v Bystřanech u Teplic. Zanedlouho k ní přikoupili zámeckou budovu v Benešově nad Ploučnicí, aby tu otevřeli novou barvírnu, poháněnou největším parním strojem v Čechách. Další textilku vybudovali ve Znojmě. Aby snížili náklady na energie, pustili se oba bratři také do důlního podnikání. Otevřeli doly na Mostecku a Chomutovsku, které se v této oblasti staly největšími. Theodor Grohmann se usadil v Teplicích, kde se zapojil do společenského a politického života. Stal se poslancem, finančně podporoval řadu dobročinných a kulturních aktivit a také se stal předsedou teplické filiálky Alpského spolku. Alpinismus byl Theodorovým velkým koníčkem. Navštěvoval Štubajské Alpy, kde zdolal řadu vrcholů. Za jeho předsednictví tu Alpský spolek vybudoval 3 horské chaty – Teplickou, Mlýnskou a menší Grohmannovu. Jejich výstavbu Theodor Grohmann finančně dotoval. Všechny 3 stavby dodnes ve Štubajských Alpách stojí. Za své podnikatelské a dobročinné aktivity byl Theodor Grohmann v roce 1909 jmenován do šlechtického stavu. Šlechtický přídomek von Hohenvidim si zvolil podle zámečku ve vesnici Horní Vidim na Kokořínsku. V roce 1918 po založení Československa však o svůj šlechtický titul přišel. Theodor Grohmann zemřel o rok později v roce 1919. V severočeských Teplicích ho dodnes připomíná honosná budova regionální knihovny, která byla rodinným sídlem Grohmannů.
Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend. Und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová. Sousedé.